Radio 1. Hörbar Rust.
Ich freue mich sehr, dass Sie einschalten. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Herzlich willkommen zu Hörbar. Es geht los mit Curtis Mayfield, Freddy's Dead. Freddy's Dead, Curtis Mayfield. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar, mal sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Lavinia Wilson, 34, Schauspielerin. Der Nachname geht auf ihren amerikanischen Vater zurück. Die Mutter stammt aus Thüringen. Die Münchnerin steht bereits mit 11 Jahren vor der Kamera. Mit Anfang 20 beginnt sie, die Sache ernst zu nehmen. Aber da ist es bereits zu spät. Ihr Talent wurde eh längst entdeckt. In fast 60 Produktionen wirkte die 34-Jährige bislang mit, bekam zahlreiche Preise, schloss im letzten Jahr ihr Studium mit Auszeichnung ab und wurde vor wenigen Monaten auch noch Mutter. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Lavinia Wilson, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
So, Lavinia, herzlich willkommen nochmal.
Danke sehr, ich freue mich sehr.
Ich bin sehr gespannt, denn ein Journalist, der FAZ befand, du würdest einschüchtern.
Oh Gott.
Das ist dir, ach komm, so unbekannt ist dir das doch wahrscheinlich nicht.
Ja, aber findest du mich so einschüchtern, wenn du mich jetzt hier sitzen
siehst? Nein, aber, also ich glaube tatsächlich, dass man an dir, ich habe das vorhin schon überlegt, ob ich das thematisieren soll oder ob das zu Klischee klingt, aber es heißt ja oft, ein ganz bestimmter Typus Frau schüchtert Männer ein. Männer. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass du zu diesen Frauen gehörst, aber das klingt, es soll überhaupt gar nicht abwerten, nicht in die andere, nicht in die andere Richtung klingen, auch nicht für Männer, weil du hast ja schon was sehr Jugendliches und Frisches und so weiter und du hast aber so ein reifes Gehirn.
Die denkende Frau schüchtert vielleicht ein. Nein, das mag schon sein. Ich höre das auch öfters. Es ist definitiv nicht meine Absicht. Und ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Vielleicht, dass ich mich nicht so verfügbar gebe. Es ist eher so, dass ganz oft ich das Gefühl habe, dass Leute erstaunt sind, dass Schauspieler und insbesondere Schauspielerinnen nicht komplett doof sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich besonders intelligent sein muss. Ich finde mich eher so normal. Aber das verwundert die Leute dann doch. Und natürlich ein Philosophiestudium. Das
mit Auszeichnung. Gut, naja. Also es hat aber auch 400 Semester gebraucht,
ja,
glaube ich.
Also es hat wirklich 10 Jahre gedauert. Ja, also das muss ich einschränkend sagen. Ja, ich habe diese Philosophie studiert, aber eben 10 Jahre lang. Und dann bekommt man oft irgendwie die Reaktion von wegen, ja, willst du mir jetzt die Welt erklären? Sag ich, nein, ich will die Welt auf gar keinen Fall erklären. Ich wollte nur versuchen, sie besser zu verstehen und habe nach 10 Jahren festgestellt, dass das auch nicht wirklich weiterhilft.
Hinterlässt so ein Philosophiestudium mehr Fragen als Antworten tatsächlich? Ja. Also das macht einen dann eigentlich noch, was muss man nach Philosophie studieren, um wieder runterzukommen?
Ich habe keine Ahnung, BWL oder sowas vielleicht. Ich lasse es jetzt erstmal mit dem Studieren.
Du hast gesagt, du bist nicht so verfügbar. Was meinst du damit?
Ich glaube, man wird ja oft, was ja eigentlich auch schön ist und was auch ein Kompliment ist, wird man verwechselt mit den Rollen, die man spielt. Wenn man mit denen verwechselt wird, ist es eigentlich toll, weil das dann heißt, dass man die gut gespielt hat. Und ich spiele eigentlich oft Frauen, die doch ein Geheimnis mit sich rumtragen. Manchmal, muss ich ehrlich sagen, kommt dieses Geheimnis aus dramaturgischen Schwächen heraus, ja, dass das Drehbuch nicht ordentlich fertig geschrieben wurde und das Einzige, wo man sich reinflüchten kann, ist da irgendwie ein riesen Huhu-Geheimnis draus zu machen. Manchmal ist es aber auch so, dass das gerade der spannende Teil von den Figuren ist. Und dadurch, durch dieses Geheimnis oder durch eine Ambivalenz, die ich auch an Menschen total interessant finde, sind vielleicht die Charaktere in den Filmen nicht so leicht einzuordnen. Man weiß nicht sofort, woran man ist. Es gibt immer vielleicht noch eine Überraschung. Und das meine ich mit nicht so verfügbar.
So. Als Schauspielerin, also da trennt nicht Lavinia als Mensch, sondern
ja, wenn man so einfach trennen könnte. Natürlich sagt man immer, ja, und die private Person und die Rolle hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Stimmt auch auf ganz vielen Ebenen, aber natürlich bin ich schon die diese Rollen spielt. Ich kann ja nicht
dir
so tun, als hätte ich mit denen nichts zu tun.
Ich danke dir, dass du das sagst, weil ich finde tatsächlich, ich glaube, ihr seid als gute Schauspieler, seid ihr natürlich Leinwände, aber der Bezug, den bringt ihr mit, das ist einfach so. Es ist zum Beispiel, nehmen wir Christiane Paul, die hat auch an deinem Tag Geburtstag, also am 8. März ist
Echt?
Die zur Welt gekommen.
Ach, das wusste ich nicht.
Ist jetzt unwesentlich älter, 74, du bist 1980 zur Welt gekommen. Und ihr beide seid ja komplett unterschiedliche Typen. Man würde euch niemals, glaube ich, für dieselbe Rolle casten.
Ja, stimmt. Ist auch noch nie passiert, dass wir uns ins Gehege gekommen wären.
Mit wem kommst du dir ins Gehege? Was sind das für Leute? Du hast ja selbst mal von einer bestimmten, ich weiß nicht, ob du das Wort Schublade jetzt bemüht hast oder irgendwas wahrscheinlich Geistreicheres gesagt hast. Aber was ist so ein Typus, der oder welche Frauen werden mit dir gecastet für dieselbe Rolle?
Lustigerweise ist es so, dass ich dann jedes Mal wieder erstaunt bin. Diejenige, mit der ich am häufigsten gemeinsam gecastet wurde und die auch, glaube ich, am häufigsten die Rolle dann bekommen hat, ist jemand, den ich wiederum immer total schätze, ist die Jördis Triebel, die den Filmpreis gewonnen hat. Die eigentlich ein völlig anderer Typ Frau. Aber ich glaube, das kommt dann daher, dass die, wenn die am Reißbrett sitzen und sich überlegen, wen könnten wir uns denn vorstellen für die Rolle, bin ich halt der eine Typ, der abdeckt das ab, so das ätherische, rothaarige, geheimnisvolle, was auch immer. Und Jördis eher das Bodenständigere, im klassischen Sinne vielleicht weiblichere. Und dann schauen sie sich das an und schauen, was besser passt. Weil mit der, komischerweise, war ich oft gemeinsam gecastet, auch mit Mina Tanda. Auch eine Freundin von mir, die ich total gerne mag, die aber auch eine ganz andere,
Typus, aber genau. nicht nur optisch. Also ich finde euch, Mina und Jörg, das habe ich leider persönlich noch nicht kennengelernt. Ja. Super, super Frauen, finde ich, super Schauspielerinnen. Aber würde ich auch sagen, ganz andere Ausstrahlung. So, ja. Keine Ahnung, interessant. Wir kommen mal zu deiner ersten Musik. Ist es dir leicht gefallen, Musik auszusuchen, dich auf die Titel zu beschränken?
Erst dachte ich, oh Gott, ich habe so viele Ideen, und dann habe ich Listen gemacht, und die Liste habe ich auch schon vor längerer Zeit gemacht, weil ich schon länger feststand, dass wir das gemeinsam machen. Und dann war es plötzlich ganz klar, dass es genau die Lieder sein müssen. Und es kam jetzt nachträglich nochmal ein Lied dazu.
Wie bist du vorgegangen? Hast du dich an alte Tapes versucht zu erinnern? Oder wie bist du vorgegangen?
Nee, ich bin ja dann doch schon die Generation. Ich habe meine iTunes-Bibliothek durchforstet.
Total unromantisch. Oh, danke, dass du nicht fragst, was ist denn nochmal ein Tape? Oh mein Gott, stimmt. Ja, da liegen. Gut, also es ist unwesentlich.
Aber das heißt ja jetzt wieder Mixtape. Zwei, drei Lieder sind ja auch von Mixtapes, und das sind sozusagen die digitalen Mixtapes.
Ja, versuch's ruhig zu retten. So, also es war okay für dich. Hast du das damals ausgesucht, als du noch, wir hatten ja zwei Anläufe oder beziehungsweise einen Anlauf schon, da warst du sehr, sehr schwanger. Das war, glaube ich, zum Ende des Jahres. Genau, da hat es nämlich nicht mehr funktioniert. Genau. Deswegen ruht diese Liste also jetzt ein halbes Jahr. Genau. Konnte reifen. Mit Frank Ocean geht's los. Sag was zu dem Song.
Mit Novocaine, ne?
Novocaine.
Ich habe den vor ein paar Jahren entdeckt, und als dieses Lied rauskam, ich glaube, dieses Mixtape ist es auch, das heißt bei ihm ja jetzt auch Mixtape wieder, das ist, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her, und ich war in meiner Jugend, in den 90er Jahren, war ich so ein richtiges Hip-Hop-Mädchen oder habe mich zumindest als sowas empfunden. Im Nachhinein ist es unglaublich peinlich, glaube ich.
Warum?
Ja, irgendwie in München Lehel, Wu-Tang Clan zu hören, ist so etwas bemüht, das hat mit meiner Lebenswelt jetzt nicht viel zu tun, aber für mich war das ganz wichtig, und ich habe da ganz viel mitgefiebert und so. Und ich mag Hip-Hop auch und so. Und ich mag Beats und ich tanze darauf gerne. Und ich habe mich unglaublich gefreut, als diese neue Welle jetzt loskam, wo Frank Ocean ja ganz vorne mit dran ist. Erstens, weil der diese Geschlechterklischees aufbricht, dadurch, dass er bekennend schwul beziehungsweise bi ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er nicht nur hetero. Und der so einen neuen Hip-Hop, der erfindet, ohne diese Machismo-Attitüde. Und außerdem rockt es einfach. Und ich habe einen Südamerika-Urlaub gemacht. Wir sind 2 Monate durch Südamerika gereist im letzten Jahr, bevor ich schwanger wurde. Und da haben wir dieses Mixtape rauf und runter gehört.
So, Frank Ocean war das. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Lavinia Wilson. Und ich weiß ja nicht, was Sie heute vorhaben. Was würdest du heute machen, wenn du in Brandenburg lebst, Lavinia?
Na, ich würde auf jeden Fall zu Wahl
gehen. Ach so.
Ja.
Bist du jemand, der das morgens schon hinter sich bringt, oder schläfst du aus?
Ja, ich mache Briefwahl. Weil ich immer nicht weiß, wo ich sein werde, wenn diese Unterlagen kommen, habe ich mir eigentlich angewöhnt, immer sofort, wenn es kommt, auch bei so Volksbegehren, ganz schnell das zurückzuschicken, damit man die Briefwahlunterlagen hat. Dann hat man nämlich auch keine Ausrede, dass man zu faul war oder zu verkatert.
Es hat geregnet oder das Auto ist nicht angesprochen.
Ja, oder so, genau. Gibt's alles nicht. Wenn man sich um die Briefwahl gekümmert hat, dann ist das ganz einfach.
Vorbildlich. Einfach das Prozedere, aber jetzt kommt es ja noch auf die Inhalte an. Komm, wir machen jetzt jetzt einfach mal hier Bildungsauftrag.
Sehr gerne.
Und was mache ich, Lavinia, wenn ich mich nicht entscheiden kann zwischen den Parteien oder die Parteiprogramme gar nicht kenne?
Es gibt eine ganz tolle Erfindung, die man mittlerweile überall im Internet findet, wenn man eingibt Wahl-O-Mat. Und da wird man, werden Fragen abgefragt und mögliche Antworten. Und man kann dann anklicken, was einem selber zusagt, was die Antworten angeht. Und am Ende wird es ganz schön wunderbar aufgeschlüsselt, welche Partei man am ehesten wählen sollte.
Genau.
Und das ist ziemlich präzise, muss ich sagen. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Das macht Spaß, es geht schnell. Mhm. Und es ist auf jeden Fall sinnvoller, als sich durch die nächste Celebrity-Fotostrecke zu klicken im Netz.
Machst du sowas?
Ja, als manchmal. Prokrastination manchmal schon, muss ich zugeben.
Ich habe eben beobachtet, dass du so an deinen Ohrläppchen spielst zwischendurch. Liegt das daran, dass du früher Ohrringe getragen hast? Oder ist das so eine, ist das eine nervöse, typische...
Es ist so eine Konzentrationsgeschichte, mache ich gerne. Das hilft mir beim Konzentrieren. Und gleichzeitig hatte so ein Fotoshooting letzte Woche, wo es ist ja wieder, weiß ich, angeblich ist wieder der einseitige Ohrring in. Dieser einseitige Ohrring, ja. Oh. Er ist dann aber 15 cm lang und wahnsinnig schwer. Es ist so ein bisschen, tut ein bisschen weh.
Ja, das tut weh. Und hast du auch mehrere Ohrlöcher oder ist das auch diese andere Generation? Also ich.
Nee. Ich habe die
hast
zwei.
Hast du gar keine?
Na, ich habe Ohrlöcher, aber so ganz klassisch.
Und wann hast du
die
machen lassen?
Als kleines Mädchen, ja, so mit, ich glaube mit 4 oder 5 schon im Türkei-Urlaub. Ich wollte unbedingt Ohrlöcher haben. Ja.
Hat das wehgetan? Weißt du das noch?
Ich habe es mir immer gewünscht, dann gab es als Überraschung, wollten meine Eltern mich da hinbringen, da habe ich tierisch geweint, ich will auf gar keinen Fall. Und dann bin ich ein halbes Jahr später, habe ich mich selbst entschieden und es wurde, damals war das die tolle neue Methode, dass es gleichzeitig gemacht wurde.
Rechts und links?
Ja, genau.
Ach.
Das heißt, man hatte gar keine Zeit, dass es
klack,
wehtut.
Klack. Mhm.
Und ich war super stolz, ganz cool.
Bevor wir tiefer in dein bewegtes, kluges Leben einsteigen, ist diese erste halbe Stunde ja schon fast vorbei und wir sprechen kurz über Angel Hayes und New York. Was hat es damit auf sich?
Angel Hayes, ihr habt hier den Hip-Hop da vorne rangestellt. Angel Hayes ist eine sehr neue, auch noch nicht so lange bekannte Hip-Hop, ich würde sie fast Künstlerin nennen. Ihr werdet es gleich hören, die Frau redet so schnell. Es ist, stellt mich auf jeden Fall um ein weites in Schatten und ich höre schon immer, dass ich schnell rede. Die hat auch ein Mixtape veröffentlicht vor 2, 3 Jahren. Und Mixtape heißt, dass eben berühmte Lieder, in diesem Fall von dem tollen Jazzmusiker Jill Scott Heron, aufgegriffen werden, gesampelt werden und es wird ein neuer Text drüber gesprochen. Und dieses Mixtape ist total spannend, weil das auch, die ist auch Bi und hat, glaube ich, derzeit eine Freundin. Und
warum
verarbeitet,
ist das wichtig? Also auch für dieses
genau,
Image,
dieses Hip-Hop-Image. Genau, ja. Und verarbeitet auf dieser Platte auf eine ganz schonungslose und unglaublich wütende und ganz trotzdem schlaue und ganz herzzerreißend verletzliche Art und Weise auch ihre Missbrauchsgeschichte. Und das hat mich total berührt, als ich das erste Mal gehört habe. Und hinzu kommt, dass es halt ein, so eine Hymne auf New York ist. Und ich war immer fasziniert von New York. Ich habe dort auch Schauspielschule gemacht.
So einen Workshop hast du da?
Genau. Gleich, ne? Das war irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, aber die Stadt kennenzulernen war toll damals. Und wenn es dieses Lied damals schon gegeben hätte, wäre ich damit ständig durch die Straßen von Manhattan gelaufen.
Okay. Radio 1. Hörbar Rust.
Heute zu Gast die Schauspielerin Lavinia Wilson und jetzt Vampire Weekend und ihre sexy Version von I'm Going Down.
Okay, this one's a cover. Hopefully you know it. We sit in the car outside your house. I can feel the heat coming round. I go to put my arm around you and you give me a look like I'm way out of bounds. Well, you let out one of your boat sighs. Well, Lily, when I look into your eyes, I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down.
Yeah.
Thank you.
Ja, welcome. Mit Lavinia bin ich gerade dabei. Wir sprechen gerade, und das ist jetzt, hat jetzt gar nicht so viel mit dem Clash of Generations zu tun, sondern es ist wirklich einerseits super, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich Musiksysteme oder Filmsysteme für zu Hause, woher man seine Sachen kriegt, welche Quellen, woher man das bezieht, ob das überhaupt noch haptisch ist oder ob es nur noch irgendwie unsichtbar durch die Luft fliegt und dich erreicht. Der Vergleich, wie es früher war, genau, du hast jetzt den Kalender angeführt, man ist früher mit einem fetten Kalender mit allen Adressen irgendwie.
Genau, um Postkarten zu schreiben aus den Ferien.
Oder die Boombox und 1000 Kassetten oder dann irgendwie CDs, die man mitgeschleppt hat, um Musik bei sich zu haben und so weiter. Das ist heute alles anders. Und ich habe dann gesagt, ich muss unbedingt wieder so einen Überblick kriegen über auch die ganzen, was für Möglichkeiten es gibt, eben Filme anzusehen und so weiter und so fort. Ich bin da so ein bisschen raus. Und dann hast du gesagt.
Dann habe ich gesagt, dass doch hoffentlich das gerade so eine Umbruchphase ist. Und ob das gut oder schlecht, das weiß ich nicht. Aber ich erwarte in 5 Jahren, dass es so eine Lösung gibt. Hast du Dave Eggers' The Circle gelesen?
Nee, noch
so
nicht.
So ein Buch, das gerade sehr viel besprochen wird. Ich meine, das ist natürlich eine sehr witzige, aber auch ganz furchtbare Horrorvision. George Orwell ist nichts dagegen. Aber ich glaube, es setzt sich so durch, dass es eine Lösung geben wird und einen Kanal, auf dem man alles wieder bekommt. Und dann meintest du, nein, das bleibt total kompliziert. Und weißt du, wenn es kompliziert wird, glaube ich aber, es wird sich professionalisieren. Es gibt lauter schlaue Techies, die bezahlt man einfach dafür, dass die einem erklären, wie das funktioniert. Weil sich selber da reinzufuchsen, ey, also es gibt auch wirklich andere Sachen im Leben.
Es gibt andere Sachen im Leben und ich habe auch nicht nur gesagt, es bleibt kompliziert, sondern ich habe nur gesagt, ich glaube nicht, dass es in 5 Jahren, das halte ich sowieso für einen Zeitraum, der ist in der aktuellen Welt gar nicht mehr 5 Jahre, hallo, innerhalb dieser Zeit hat sich das Wissen der Menschheit schon wieder um das 20-fache verdoppelt.
Du hast wahrscheinlich recht.
Und ich glaube, es wird keine einvernehmlichen Lösungen mehr geben. Also jeder, das ist so dieses Baukastensystem, das sich wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens, wir werden uns aus allen möglichen Elementen unsere jeweiligen Sachen zusammensuchen. Es wäre natürlich schön, wenn es diese Techies gäbe, die uns beraten. Aber die tun das ja auch nicht kostenfrei. Es ist wie mit Versicherungen. Dann kriegen die auch irgendwelche Prozente, wenn sie dich überreden. Es ist so, am besten ist es immer noch, sich da selbst reinzufuchsen. Aber ja, es ist so viel. Es macht so wenig Spaß.
Ja, es macht so wenig Spaß. Das ist das Problem.
Komm, wir machen jetzt was viel mehr Spaß macht.
Sehr gerne.
Wir nehmen dein Leben mal unter die Lupe.
Oh Gott. Sehr gerne, das habe ich vielleicht zu früh gesagt.
Am 8. März 1980 in München zur Welt gekommen. Yeah. Dein Vater, daher auch dieser exotische Nachname, Wilson.
Yeah. Ist in Amerika so wie Müller, also gar nicht exotisch.
Aber es ist schon so, Lavinia Wilson könnte man sich als Schauspielerin ja auch, es könnte ja auch ein Künstlername sein.
Das wäre aber dann sehr gewollt.
Naja, irgendwann mit 18 will man vielleicht auch noch Desiree heißen oder so.
Das stimmt, ja.
Und dann irgendwann nicht mehr, aber dann hat man den Salat. Professor der Anthropologie aus Florida.
Ja, genau, ursprünglich aus Florida.
Deine Mutter kommt aus Thüringen.
Ja.
Ist, glaube ich, Politikwissenschaftlerin.
Ja, genau.
Die haben sich aber weder in Thüringen noch in Florida kennengelernt, sondern
in Siena, in Italien.
Ja.
Auch auf sehr romantische Art und Weise in der Nähe eines Torbogens mit dem Namen Porta Lavinia. Und daher mein Name, weil meine Mutter war nicht wirklich viel später schwanger.
Mhm. Dein Bruder ist demnach jünger als du.
Ja, 2 Jahre jünger.
Deine Mutter ist ein großherziger, großzügiger Mensch.
Ja, hast du Tagesspiegel gelesen, genau. Ich habe sie da als eine meiner Heldinnen angeführt am letzten Wochenende. Ja, sehr großzügig. Und das ist auch was ich an ihr bewundere. Die gibt eigentlich alles, was sie hat, an andere Menschen weiter. Und jetzt auch gerade, ich habe wieder angefangen zu drehen und wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, hat die 4 Tage auf meinen kleinen 6 Monate alten Sohn aufgepasst. Und natürlich macht ihr das auch Spaß, aber sie gibt da ihre Zeit für her und murrt überhaupt gar nicht, finde ich super.
Gut, das wäre jetzt, glaube ich, noch nicht das Überzeugendste, um zu zeigen, dass jemand großherzig ist, denn dass Großmütter auf ihre süßen kleinen Enkel aufpassen, das ist, glaube ich, das ist fast
mit
Standard.
Mit deiner Geduld, die habe ich ja nicht. Aber okay, vielleicht kriegt man die im Laufe des Lebens dann noch.
Gut, wenn du auf deinen Sohn zu sprechen kommst, ich sag's gleich, es hat mich zuerst in die Irre geführt, als ich hörte, dass er Rio heißt, weil ich dachte, das ist so dieses Northwest-Syndrom mit hier Kanye West und hier Kim Kardashian und dann oder San Diego oder Rio Bravo oder so, genau.
Ja.
Cheyenne Blue. Und dann aber, als ich dann die Musikauswahl gesehen habe, Mensch, da war doch alles klar, Rio Reiser.
Ja, wir leben ja auch seit, ich glaube, bald 14 Jahren in Kreuzberg.
Wir, das ist Barnaby.
Barnaby Metzgerath, genau, und ich gemeinsam, und jetzt haben wir ein Kind bekommen. Und
Dass Rio eigentlich Ralf heißt, hat dich gar nicht geschockt.
Das habe ich ehrlich gesagt erst später dann geschnallt, aber es ist mir wurscht.
Hättest du ihn auch Ralf genannt, wenn du es gewusst hättest?
Nein, definitiv nicht. Auch nicht als zweiten Namen. Nein, nein. Nein. Rio hat zwei Aspekte. Das eine ist, dass keiner nach wie vor dieses Gefühl, wenn man diesen Stadtteil liebt.
Kreuzberg.
Und, ja, genau. Kreuzberg gibt es keinen, der dieses zarte und auch starke Gefühl so ausdrückt wie Rio Reiser in seinen Songs. Und es ist so ein hingebungsvoller Sänger und ich mag das unglaublich gern. Ich freue mich auch sehr auf das Lied, das wir dann gleich hören.
Und was liebst du denn an Kreuzberg? Um dich da kurz, oder willst du das andere erstmal kurz sagen?
Ja, genau. Und das andere ist, dass Rio heißt Fluss und wir saßen vor Jahren in Argentinien an einem Fluss und der war wunderschön und überall war es ganz heiß, nur an dem Fluss war es auszuhalten und es war in dem Moment der schönste Ort der Welt für uns. Und wir hatten überhaupt nicht über das Kinderkriegen nachgedacht. Und Barnaby sitzt da und schaut mich an und sagt, du, weißt du, wenn wir mal einen Sohn kriegen, wird der Rio heißen. Und ich habe gesagt, ja, okay. Und in dem Moment, und wir haben darüber kein einziges Mal mehr gesprochen, und in dem Moment, als ich schwanger war, wenn es ein Junge wird, wird er Rio heißen. Das war eigentlich keine große Diskussion.
Wahrscheinlich sitzen irgendwo in Spanien, in Madrid, gerade in irgendeinem Radiostudio zwei Leute und unterhalten sich über die Tochter Spree oder...
ich fände ja einen schönen Mädchennamen Isa.
Isa, ja.
Isa finde ich cool.
Gibt es ja auch.
Gibt es
ja
das als Namen?
Ja. Na, Isa, als Abkürzung von Isabel, dieses R, das hört man ja nicht so richtig.
Ach so, stimmt, Isa. Das hört sich an Isa. Genau. Mhm.
Aber was liebst du an Kreuzberg, wenn du das als so filigran und so besonders bezeichnest? Ja. Kreuzberg hat ja auch nicht nur, da passt ja auch nicht nur ein Adjektiv.
Ja, ich glaube jetzt auch hier in Berlin gerade wird ja unglaublich viel diskutiert, dass wir so plattgerannt werden von den Touristen und das ja alles so kommerzialisiert wird. Das stimmt alles und trotzdem ist da so eine Seele, die irgendwie nicht wegzukriegen ist, dass dieser Gedanke, dieser Multikulti-Gedanke, den man auch kritisieren kann und dass da viel schiefgelaufen ist, das stimmt alles. Aber trotzdem tun da auf kleinsten Raum ziemlich viele, ziemlich unterschiedliche Menschen ganz gut miteinander klarkommen und das schon seit längerer Zeit. Und es hat immer so ein bisschen was Anarchisches doch noch. Und das finde ich sehr sympathisch.
Gut, stellvertretend jetzt also, weil du kannst eigentlich singen? Du kannst bestimmt singen, oder?
Nee, ich kann leider gar nicht singen. Wenn ich mal die Singrolle hätte, würde ich es lernen wollen. Aber so wirklich groß ist mein Talent nicht.
Dann lassen wir ihn singen. Rio Reiser, Ralf Möbius mit Für immer und dich. Was hast du?
Schokolade essen und nicht schmatzen.
Nein, aber von mir wird auch nicht verlangt, dass ich nicht schmatze an einem Sonntagnachmittag. Man weiß schon, wenn wir hier so sitzen, nicht zur Wahl gehen. Weil wir aber auch nicht wahlberechtigt sind, so. Denn alle anderen gehen ja zur Wahl. Ja, wir können ja einfach mal rein. Mhm. Dann stimmt, ich habe jetzt die Schokolade ein bisschen zu spät.
Aber sehr lecker.
Ne, oder? Mhm. Die hat auch die richtige Temperatur. Mhm. Schokolade darf nicht zu kalt sein.
Ja, das ist wahr. Aus dem Kühlschrank geht nicht, muss man aufdrehen.
Geht nicht. Und wenn die dann, wenn sie so leicht zu brechen, das ist das perfekt.
Ja. Ich nehme gleich noch ein Stück.
Ja, gerne. Das ist die Schokolade mit der Crunche. Wir dürfen aber nicht sagen, welche.
Mach noch keine Werbung.
Nee, mach ich ja auch nicht. Aber was ist Crunche?
Was ist Crunche? Ich habe ehrlich gesagt das Wort noch nie gehört.
Du weißt ja auch nicht, was der blaue Mond ist. Du hast gerade eben bei Rio Reiser gesagt, was ist eigentlich der blaue Mond?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich der ganz, ganz, ganz runde, helle Vollmond.
Na, dann ja eben eher der Neumond, also so gar nichts. Der blaue Mond ist ja dann wahrscheinlich, sonst wäre er ja weiß, oder nein? Hm.
Müssen wir mal recherchieren. Ich weiß es nicht, aber ich mag das, wenn da so ein Geheimnis bleibt.
Ja, dann frag doch nicht. So, rothaarig, also der erste Film, in dem du mitgespielt hast, da hattest du dunkle Haare. Nee, es ist nicht der erste Film gewesen, es war 1996 mit 16, heißt aber das erste Mal oder hieß das erste Mal mit Benno Fürmann und Hannes Jennecke.
Ja.
Und das, naja, es gibt so, so Set-Fotos, da seht ihr alle. Also du bist eigentlich relativ unverändert bis auf deine Haare, die waren da dunkel, jetzt sind sie ja so rötlich.
Naja, und ich habe ungefähr 10 Kilo mehr gewogen.
Gut, das kann sein.
Ich hatte so eine Teenager-Pummeligkeit. Mhm. Die fand ich damals furchtbar. Im Rückblick sehr süß.
Ja, es war nicht der erste Film, den du gemacht hast, sondern du bist da reingerutscht, mehr oder weniger mit 11 Jahren, weil deine Mutter nebenbei für eine Filmproduktion, glaube ich, gearbeitet hat. Ne?
Ja, mit dem. Mein Vater hat ja für die Amis gearbeitet und die sind dann abgezogen. Anfang der 90er aus München. Und
wenn das mal kein Fehler war aus heutiger Sicht.
Genau. Und mit dem politikwissenschaftlichen Studium meiner Mutter lässt sich jetzt auch nicht so gut Geld verdienen. Und dann gab es so eine Übergangsphase, bevor sie ihre Firma gegründet haben, dass meine Mutter Aufnahmeleiterin war beim Film. Oder bei so Werbeaufnahmen. Und hat jemanden kennengelernt. Und die hat Komparsen gesucht, Kinderkomparsen. Nachmittags Geld verdienen. Und die Regisseurin sah ein Foto und die meinte, ah, die ist ganz süß. Ich hab noch die kleine Schwester von der Hauptrolle zu vergeben. Und vielleicht kann die ja spielen. So, und so bin ich da reingerutscht. Und das erste Mal, dass ich dann wirklich bewusst oder halbwegs bewusst mitbekommen habe, was ich da eigentlich mache, war in der Tat bei dem Film das erste Mal. Mhm. Insofern war es schon ein erstes Mal für mich von Conny Walter mit Benno Fürmann und Hannes Jennecke. Wo Hannes Jennecke mich entjungfert in dem Film, das war sehr lustig. Deswegen musste ich so lachen, als du den Namen gerade gesagt hast.
Bei Hannes Jennecke fällt mir ein, das ist auch ein schöner Übergang zu dem nächsten Thema. Seit der da ist, fülle ich ja Leitungswasser in Schraubflaschen, die ich mit mir herumtrage.
Sehr löblich.
Ja, aber auch irgendwie ein bisschen nervig, weil die immer so ein bisschen, das Wasser schmeckt immer ein bisschen nach Metall, aber Mariam
Wieso
weiß,
denn,
das ist
kommt
meine...
Wieso kommt denn das Metall hier?
Aus der Schraubflasche. Hannes Jennecke war hier, der ist ja bekennender Umweltaktivist. Er war hier und sah mein Wasser in der Plastikflasche und sagte, nee, und Weichmacher und Östrogen. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, aber ich habe jetzt so keine richtige Alternative. Und Naja, und seitdem fülle ich mein Leitungswasser in diese, wie so ein Kindergartenkind laufe ich rum mit meiner Metallflasche.
Ach so.
Und Glasflaschen sind mir aber zu schwer.
Ja.
Und also habe ich so eine Aluflasche, so eine Metallflasche, aber ich finde, das Wasser schmeckt immer nach Metall, wenn ich das trinke. Aber ich komme drauf, weil du, als du in deiner neuen Schule warst, dich so Umweltgruppen angeschlossen hast. Und du hast doch zum Beispiel auch gegen den Einwegbecher.
Und wie? Und das war ganz Anfang der 90er. Ja, ich habe mich allen Ernstes in meiner Schule, im Gymnasium war das, vor den Kaffeeautomaten gestellt, mit 10, 11, 12 Jahren. Und in der Pause, statt wie man das in Bayern eigentlich macht, so das Würstel zu essen, die Großen, groß heißt in dem Fall 17, 18-Jährigen, angehalten, doch bitte ihren Kaffeebecher selber mitzubringen. Und die haben mich natürlich überhaupt nicht ernst genommen und weggeschubst. Und ich muss unglaublich nervig gewesen sein. Aber ich dachte, ich rette damit die Welt.
Wie oft hast du das gemacht?
Ich glaube, ich habe das schon so ein halbes Jahr durchgezogen.
Ach wirklich? In der Pause hast du da gestanden?
Ja, ja. In der Pause, in der Schulpause, in der großen Pause, ja.
Wahrscheinlich hat der Hausmeister irgendwo einen zweiten Automaten heimlich aufgestellt, weil es den Leuten echt zu nervig war, da hinzugehen.
Das kann sein. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie insistent ich dann war. Ich habe dann schon, so ein kleines Mädchen kann man ja recht schnell ignorieren.
Aber irgendwie hat das ja auch was Rührendes. Und letztendlich gar nicht so verkehrt ist. Was mich immer nervt an solchen Automaten und an dem Papierkorb, der daneben steht, jetzt kommt wieder der erhobene Zeigefinger, ist, dass in den seltensten Fällen gibt es so eine Vorrichtung, sodass man die gebrauchten Becher stapeln kann gleich wieder. Das heißt, eine Mülltüte ist voll mit 30 Bechern, weil die da kreuz und quer drin liegen. So,
ja.
Komm, wir stellen uns... Na, weißt du, was wir nach der Sendung machen? Wir suchen uns so eine Mülltüte neben so einem Automaten und gucken einfach mal, was passiert, wenn wir da anfangen zu missionieren. Gibt es noch andere Sachen? Gibt es noch Sachen heute, wo du missionierst? Du bezeichnest dich ja selbst als Öko-Tussi.
Ja. Missionieren ist, glaube ich, mit Missionieren kommt man nicht weit. Weil gerade bei diesem Öko-Thema, ich weiß nicht, ob du mit Hans Jennecke schon mal, der ja auch da sehr engagiert ist, gesprochen hast in der Sendung.
Ja, na klar.
Die Leute lassen sich ungern irgendwie zwingen zu etwas. Das heißt, missionieren ist Schmarrn, wenn man jemanden überreden möchte. Das muss jeder schon aus eigenem Antrieb tun und auch das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun. Und insofern glaube ich, dass die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, dass man es einigermaßen gut vorlebt. Und dann andere vielleicht sehen, dass man nicht ein völlig lustbefreites Leben führt. Man wird ja auch als Vegetarier ganz oft hingestellt als so lustfeindlich, wo ich denke, wieso, ich habe doch nicht weniger Sex, nur weil ich Vegetarier bin. So, das ist immer so, was einem unterstellt wird, als wäre man so verknöchert oder verknittert. Ja,
wie geil, dass du bei Lust und Fleischverzicht an Fleisches Lust denkst.
Also das ist so,
ich höre jetzt an Sinnlichkeit und ich genieße doch trotzdem, okay.
Ja, also weil das ist ja das ist dieser unausgesprochene Vorwurf, den man sich immer anhören muss. Und man würde ja auf etwas verzichten und nee, so mitleidige Blicke, das darfst du ja nicht essen. Wo ich sage, wieso? Ich darf alles essen. Ich will halt nicht. Also ich lege mir ja selber keine Verbote auf oder so.
Nur aus eigenem Interesse. Hast du mehr Sex, seit du kein Fleisch mehr hast?
Ich esse schon lange kein Fleisch mehr. Von daher, ich glaube, das hat sich die Waage gehalten.
Gut. So, die erste Stunde ist rum. Wir sprechen in der kommenden Stunde über, unter anderem über deine neue Produktion, beziehungsweise Quatsch, über den Film, der jetzt anläuft.
Ja, sehr gerne.
Schoßgebete, Charlotte Roach. Was hast du denn jetzt hier noch mitgebracht? Ach, Dolly Parton, gucke mal, Jolene. Hast du sie im Konzert gesehen? Die war doch irgendwie letztes Jahr, war die
leider
auf Tour,
nicht,
glaube ich.
Leider nicht. Aber ich habe sie immer als Kind, und das war, glaube ich, so das einzige Uramerikanische, was mein Vater uns mitgegeben hat, dass wir in den 80er Jahren so einen kleinen Bauernhof hatten im Allgäu. Und ich werde mich immer daran erinnern, dass wir im Sommer immer mit unserem Auto an den See gefahren sind. Und eigentlich jedes Mal, wenn wir Kinder hinten saßen auf dieser Rückbank, und lief vorne in Dauerschleife Jolene. Und ich habe dieses Lied geliebt, weil wir haben uns das auch immer gewünscht. Und das, was ich aber jetzt spiele, das ist eine neue Version. Ist das die Originalversion, hatte ich mir gewünscht, oder die von White Stripes?
Die Originalversion, glaube ich. Version,
ja, das ist auch der Klassiker. Ja. Es gibt jetzt mittlerweile ganz viele Versionen davon, aber die
wir
von Dolly Parton. Ja, und ich meine, klar, allein diese Frau, die sieht aus wie so Plastik und dann singt sie so herzzerreißend. Das ist wunderbar.
Jolene, 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 Jolene. Radio 1. Hörbar Rust.
Die Schauspielerin Lavinia Wilson spricht wirklich oder bewegt nur ihre Lippen. Ich habe nämlich meinen Kopfhörer auf, ich höre das alles nicht. Habe ihn jetzt aber Molotow mitgebracht mit Gimme the Power.
Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente.
Stunde 2 der Hörbarust, heute mit der Schauspielerin Lavinia Wilson. Und ich wollte nämlich sagen, lass uns doch einfach schon mal das Gespräch vorziehen.
Okay.
Und jetzt schon mal über Schoßgebete sprechen.
Ja, gerne.
Also deswegen bin ich hier. Charlotte Roach.
Ja.
Hat ja zuerst die Feuchtgebiete geschrieben, und dass die verfilmt werden konnten. Also ich habe weder das Buch gelesen, noch habe ich den Film gesehen. Aber ich habe reingelesen sozusagen und habe mir gedacht, ui, das ist bestimmt gar nicht so einfach. Das versuche ich jetzt so wertneutral, wie es nur irgend geht, zu sagen. Wie ist das mit Schoßgebete? Den Roman hast du, glaube ich, auch nicht gelesen, als man dir die Rolle anbot, oder?
Nee. Ich hatte auch weder Feuchtgebete noch Schoßgebete gelesen, und hatte natürlich wie ganz viele Leute aber ganz viel darüber gelesen und habe dann, als ich die Einladung bekommen habe zum Casting, wo ich hin musste, vorher nur das Drehbuch gelesen. Und habe versucht, eigentlich wie ich es immer versuche, möglichst unvoreingenommen daran zu gehen. Und bei den Schoßgebeten war es so, dass ich natürlich schon auch erwartet hatte, es ist vielleicht so schmuddelig und viel Sex. Und dieses Ganze, was so, wenn man in den Medien es mitbekommen hatte, so rumwabert im Kopf. Und habe dann dieses Buch gelesen, und gleich in der ersten Szene war es was völlig anderes. Nämlich eine Frau, die so Lara Croft-mäßig, ich habe sie dann im Endeffekt im Film für mich immer Lara Soft genannt, weil sie einen rosa Kampfanzug anhatte, eine komplette Zeitungsredaktion platt schießt. Das war die erste Szene von diesem Buch, und ich dachte, hä, was ist denn das jetzt? Und sowas, so politisch unkorrekt das vielleicht sein mag, wollte ich schon immer mal spielen, weil in Deutschland hat man da auch selten Chance zu. Und dann ging es weiter, und da ist plötzlich eine Frauenfigur, die unglaublich für mich sympathisch war, weil sie total kämpft. Weil die hat einen unglaublich tragischen Unfall zu verarbeiten in ihrer Familie. Und statt aber da sich in ihr Selbstmitleid zu begeben, geht die da auf eine Art und Weise mit um, vor der ich nur einen Hut ziehen kann, und zwar mit grimmigem Humor und Selbstironie. Mhm. Und weibliche Figuren, die schlau sein dürfen und auch noch witzig und so viele Schichten haben, das gibt's nicht so oft im Kino und im Fernsehen. Frag mich nicht warum, aber das ist sehr selten so. Und deswegen war dann auch gleich und gleich sofort klar, dass ich das unbedingt spielen wollte. Und in dem Film nimmt natürlich es gibt diese ganz berühmte Sexszene, dass sie mit ihrem Mann in den Puff geht, über die alle immer gerne sprechen. Die nimmt Raum ein, die ist auch wichtig. Ich finde auch, die ist gut gelöst. Aber eigentlich geht es in dem Film um was anderes. Und zwar um Elisabeth, die versucht, irgendwie ihr Leben unter Kontrolle zu halten. Oder irgendwie die Kontrolle zu behalten. Und von einer Mutprobe zur nächsten hüpft. Mhm. Und das habe ich sehr gern gespielt. Ja.
Ich habe das zur Pressevorführung habe ich es nicht geschafft. Ich habe mir den Trailer angeguckt.
Ja.
Der gefällt mir. Das muss ich sagen. Der gefällt mir. Herzlich. sind auch wirklich gute Schauspieler dabei. Dein Partner ist Jürgen Vogel.
Ja,
toll, großartig. Auch in der Maske. Und auch wie er, also die Konstellation hat mir schon gut gefallen, auch wie ihr als Paar. Also man weiß ja bei Trailern, die müssen nicht unbedingt viel über den Film aussagen. Wenn es in dem Fall so ist, dann ist es ein guter Film, glaube ich.
Ja.
Aber ich musste schon auch sehr lachen. Und es ist nicht unsexuell. Mhm. Also da geht es ja schon auch um Analverkehr und hin und her. Auch in diesem Trailer wird ja schon darauf hingewiesen, in welche Richtung es geht oder aus welcher Richtung es kommt.
Und dass sie auch sagt, sie muss beim Sex immer sich daran anstrengen, nicht an Ali Schwarzer zu denken und so. Da wird natürlich schon auf die Kacke gehauen, klar.
Aber das erwartet man, glaube ich, auch und das dürfte auch nicht anders sein. Sönke Wortmann führt, glaube ich, Regie.
Ja,
ne?
Genau.
Gut, der Film läuft am Donnerstag an.
Ja, am Donnerstag, jetzt am 18. genau.
Wir verlosen einfach mal 3x2 Karten.
Oh, das ist eine gute Idee.
Das ist jetzt wirklich, das klingt jetzt so, hey, wirklich? Ja, oh, das ist eine gute Idee.
Nein,
und was, gibt es da auch eine?
Ich habe das wirklich nicht.
Ich weiß, aber der Gegencheck mit Mariam, die Redakteurin, die das alles im Griff hat, sagt, ja, wir machen es einfach, sonst zahlen wir es. Weißt du was? Und sonst zahle ich es eigener Tasche.
Wie viele Karten wolltest du verlosen?
3x2.
Okay, ich übernehme die Hälfte. Ich nehme auch nochmal 3x2. Ich leg 3x2 drauf.
Es ist schon alles organisiert, wurde mir gerade zugeflüstert.
Okay, super.
Das ist so ähnlich, wahrscheinlich gehst du dann raus und sagst, nee, tut mir leid, aber das habe ich nur so gesagt. Das war wie bei diesem Prince-Konzert.
Nee, weil ich glaube, dass sowas kommt zurück.
Prince hat seine Gitarre ins Publikum geworfen in der Waldbühne vor 2, 3 Jahren.
Ja.
Und hat so getan, als ob er sie verschenkt. Und die Leute natürlich alle haben sich drum gekloppt und haben sie festgehalten und toll und super. Und 10 Minuten später kamen so 2 dicke Bodyguards und haben sie zurückgeholt.
No fucking way.
Ja, fucking yes way. fucking.
Nein, oh, yes. Das ist ja total desillusionierend.
Oder?
Ja. Also. Rockstar-Pose und dann aber so eine Bremse hinten dran. Schade.
So, also Schoßgebete ab Donnerstag im Kino mit...
Und auch mit Juliane Köhler übrigens.
Genau, als Psychologin. Ne?
Als Psychologin. Es gibt sehr vieles oder einige Szenen, die in der therapeutischen Praxis spielen, was ganz wichtig ist für die Figur. Und mit Juliane Köhler, das war echt ein Geschenk. Die ist so klasse.
Gut, also machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. Und dann gibt es auch eine Frage, die wir uns bis dahin überlegt haben, um die Kinokarten zu verlosen. Und aus diesem Film hast du einen Song oder du hast einen Song ausgesucht, der auch tatsächlich es auf den Soundtrack geschafft hat.
Ja,
oder
ja,
so, ne?
genau.
Sag mal.
Es ist so, dass es gibt eben, auch wenn der Film nicht darauf reduziert werden darf, was ich auch nicht möchte, aber es gibt eben diese wichtige Szene, wo Elisabeth mit ihrem Mann Georg gemeinsam in den Puff geht. Da taucht übrigens auch Anne Will auf.
Wie was? Ach.
Ja, aber in einer Vision, ja, weil sie immer Angst hat vor Öffentlichkeit. Und da war das so, war Anne Will so cool zu sagen, ich komme vorbei und mache euch die Moderatorin. Das ist sehr lustig geworden. Also allein deswegen lohnt sich, glaube ich, der Gang ins Kino. Und ich fand sie klasse, als ich sie kennengelernt habe. Jedenfalls gibt es da diese Liebesszene, diesen Dreier im Puff. Und
mit
der
dem
Film,
aber Anne Will nichts
nein,
zu tun.
Nein, das
okay,
ist ganz
gut,
wichtig.
Nee,
mit dem hat Anne Will überhaupt gar nichts zu tun. Nee, das ist bevor sozusagen es losgeht, erscheint sie mir in einer Vision. Und diese Liebesszene, da wurde viel diskutiert, wie lösen wir das auf, was wird da eigentlich gezeigt, was wird nicht gezeigt. Und ich finde, die ist sehr schön und sehr sinnlich geworden und trotzdem nicht perfekt, was uns auch ganz wichtig war. Und oder auch nicht nur perfekte Körper, weil perfekt ist super langweilig. Und dann war der Film fertig und es gab eine erste Vorführung und ich mochte die Szene sehr, nur ich fand die Musik ganz furchtbar, die draufgelegt war. Oder die hat mir nicht so zugesagt. Ja, es war so sehr, ging so in die Porno-Ecke, so ein bisschen 70er Jahre. Es war so ein bisschen easy listening, vielleicht aber doch eher für einen Aufzug gedacht. Es war so unentschieden und man hat irgendwie gespürt, dass sie noch nicht gefunden hatten, was sie da wollten. Und In der Regel mischt man sich ja als Schauspieler in so Dinge überhaupt nicht ein, weil es einen echt nichts angeht. Ja, also man geht dahin und macht seinen Job und dann ist auch gut. Mhm. Nur da dachte ich mir, weil ich eben gerade ein paar Abende vorher in einem Hotelzimmer einen Song entdeckt hatte.
Der lag
unterm Kopfkissen. Nein, weil ich gucke immer gerne in Hotelzimmern, wenn ich arbeite, im Internet nach neuer Musik, statt mir irgendwie den Abend mit dümmlichen Fernsehsendungen zu vertreiben. Und da hatte ich einen Song entdeckt, der mir sehr zugesagt hat, von einem kanadischen DJ, glaube ich, der heißt Flume. Und diesen Song habe ich dann dem Sönke Wortmann vorgespielt und habe mir gedacht, guck mal, der könnte doch passen, weil der hat so eine sehr zeitgemäße Sexiness, Sinnlichkeit, die vielleicht zu der Szene passen könnte. Ich dachte, ich probiere es halt mal und war dann echt ziemlich stolz, als ich bei der nächsten Vorführung gemerkt habe, dass sie diesen Song genommen haben.
Lavinia Wilson ist heute hier zu Gast, die Schauspielerin. 34 Lenze jung und in über 60, in fast 60 Produktionen hast du mitgemacht. Mhm. Deine Filmografie ist wahnsinnig.
Dabei, ja.
Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Und es ist auch kein Honig ums Maul schmieren, wenn ich jetzt einfach mal stellvertretend für viele sicherlich sage, du gehörst zu den Schauspielern, die, wenn sie im Vorspann auftauchen oder wenn man euch sieht, das erste Mal. Wenn ihr zwischengeschnitten werdet, dann weiß man, das ist ein okayer oder ein sehr guter Film. So, das ist einfach so.
Das ist ein schönes Kompliment. Vielen herzlichen
Dank. Ja, gerne. Aber das empfinde ich tatsächlich auch so. Die Frage ist nur, wie schaffst du das denn alles? Also 60 Produktionen. Du hast zudem hast du eine Beziehung.
Ja.
Zudem hast du.
Naja, die Beziehung ist eigentlich super, weil da muss man jetzt nicht irgendwie die Zeit auf der Pirsch verbringen.
Ach so.
So.
Barnaby, den hast du vorhin schon erwähnt. Ihr seid 13 Jahre jetzt, glaube ich, schon zusammen.
14, ja.
Er ist auch Schauspieler.
Ja.
Und es gibt eine Produktion, an die ich auch gerne denke. KDD, Kriminaldauerdienst.
Oh, ja.
Da hat er, wow, sehr, sehr schöne Produktion.
Ja, da wäre ich auch sehr gerne mal dabei gewesen. Es war mir nicht vergönnt, aber ein klasse Projekt auf jeden Fall.
Ja, da kann man ihn herkennen. Was sind das für Rollen, wo du ihn noch jetzt mal hervorheben würdest, falls es nicht...
Ich glaube, meine Generation kennt ihn auf jeden Fall noch aus. Auberge Espagnol. Mhm. Wo er den Deutschen gespielt hat und einen Film von Fatih Akin, Solino. Und ich glaube, er hatte gerade einen Film im Fernsehen jetzt vor ein paar Tagen. Irgendwas mit Mord.
Ach so.
Also irgendwas mit Mord im Titel. Aha. Ich habe sowieso mal, wenn man die Filmografie von uns deutschen Schauspielern auch von mir speziell durchgeht, Mord und Tod kommt leider echt oft vor in diesen Titeln.
Man muss dazu sagen, dass die Arbeitstitel oft ganz anders sind und gar nicht selten besser wahrscheinlich.
Ja, das stimmt.
Klingen irgendwie noch ein bisschen geheimnisvoller und dann sagt irgendein verantwortlicher Redakteur im Sender dann doch leider, nee, das heißt jetzt mal Saskia schwanger im Cabrio. Und dann muss man das halt, ne, vorher hieß es vielleicht Verfahren, eine Seele sucht sich selbst oder so. Aber gut.
Ja, ziemlich oft ist es so und das ist aber auch oft, oder dass wir immer dann plötzlich Liebe à la carte heißen. Man denkt sich, um Gott, da hätte ich nie zugesagt, wenn ich vorher gewusst hätte, dass der Liebe à la carte heißt. Aber
auf
okay.
der Suche nach dem blauen Mond
könnte
eine. So, aber zurück zu Barnaby.
Ja.
Auch toller Name. Er ist, glaube ich, Neuköllner, gebürtiger Berliner,
ja,
ne?
Ja, gebürtiger Berliner, genau. Und Barnaby, da ist es ein britischer Name.
Aber warum seid ihr so ein gutes Paar?
Ist immer schwierig, sowas zu sagen, weil falls wir uns dann in ein paar Monaten trennen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, wird einem das dann reingerieben. Aber ich hoffe das nicht. Ich hoffe, dass aus den vielen Jahren noch viele weitere Folgen. Ich glaube, es hat was mit Respekt zu tun. Es ist doch so, dass man eigentlich, was man an anderen Menschen am allermeisten bewundert oder was ich ganz, ganz viel an anderen Menschen bewundere, ist, wenn die unabhängig sind und selbstständig und so. Und nur bei ganz vielen Menschen ist es plötzlich beim eigenen Partner nicht mehr der Fall, dass man den dann besitzen möchte. Und da scheint die Liebe dann zu so einer Art, zu einer Art eifersüchtigen Tier zu werden, dass man dann den anderen verändern will oder so. Das ist ein Impuls, ich glaube, den kennt jeder.
Mhm.
Ich glaube aber, wenn man dem nachgeht, und das Tolle ist am Menschen, dass wir ja anders können, dass wir uns ja entscheiden können, das ist ja das Wunderbare. Wenn man sich dafür entscheidet, dem anderen Achtung und Respekt entgegenzubringen, ist die Chance, und Raum, genau, ist die Chance ganz groß, dass man sich über lange Zeit gut versteht. Und außerdem finde ich ihn saulustig. Ich glaube, das ist total, also das ist, glaube ich, echt ganz, ganz, ganz wichtig. Also auch mit den meisten Freunden, die ich kenne, bei Männern auch, bei Frauen aber besonders, der Typ muss witzig sein.
Er ist aber auch nicht unsexy. Er ist auch
ja, ist natürlich auch wichtig.
Na, da wird deine Stimme gleich ganz tief.
Nein, ja. Natürlich, klar. Ja, also man, da muss ja die Chemie, man muss den anderen riechen können. Aber, und das ist auch, ich meine, wenn man jemanden nicht riechen kann, kommt man ja erst gar nicht zusammen. Mhm. Oder wenn das auf dieser Grundanziehungsebene, wenn es nicht von Anfang an spannend und faszinierend ist, glaube ich, passiert da auch nichts oder fängt eine Beziehung nicht an. Aber über einen längeren Zeitraum hinweg sind Dinge wie Achtung oder wie Humor schon, glaube ich, das Entscheidende.
Achtung, denn diese dritte halbe Stunde ist jetzt gleich vorbei. Billie Jean hast du mitgebracht von The Civil Wars. Ist deren Version, Coverversion wahrscheinlich.
Ja, ist eine Coverversion. Aus dem Grund, weil ich finde, Billie Jean ist einer der großartigsten Songs, der jemals geschrieben wurde. Und ich war auch als Teenager ein unglaublich großer Michael Jackson-Fan. Ich bin leider ein bisschen zu spät geboren worden. Also die riesigen Erfolge, die er gefeiert hat in den 80er Jahren, vor allem mit Bad, das habe ich dann nachträglich nachgeholt, Anfang der 90er. Aber auch dann bin ich damals für eine CD auf dem Land 8 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Weil es hieß, am Donnerstag ist sie dann da. Dann war sie nicht da, wieder zurückgehechelt irgendwie 2 Tage später. Ist die CD Bad denn eingetroffen und so? Und Billie Jean war eines meiner absoluten Lieblingslieder. Und ich finde es toll, dass dieser Song irgendwie nach wie vor gecovert wird. Und ich oft gefällt es mir nicht, aber was die Civil Wars draus gemacht haben, finde ich sehr schön. Und ich war auch auf, ich glaube, auf 3 Michael Jackson-Konzerten in den 90er Jahren.
Du warst das?
Ja, genau. Ich war die auf diesen Konzerten war. Genau.
I said, don't mind it, do you mean I am the one who dances on the floor in the round.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Schauspielerin Lavinia Wilson ist heute hier zu Gast und ich habe Ihnen Sin Cane mitgebracht mit New Flame. Sin Cane waren das, New Flame, die Schauspielerin Lavinia Wilson ist heute hier zu Gast. Und wenn Sie fanden, naja, das war ja bis jetzt irgendwie Geplänkel, dann wird es jetzt mal ein bisschen ernster.
Okay.
Wir sprechen jetzt. Du hast Philosophie, Geschichte und Soziologie studiert. Und in deiner Magisterarbeit vergleichst du die Philosophen Martin Heidegger und Jacques Derrida.
Ja.
Und es gibt diese These, jede Begegnung sei von vornherein eine Verletzung. Könntest du mir das erklären?
Die sollte ich jetzt elaboriert ausführen. Okay. Nein, es ist... diese These, dass jede Begegnung eine Verletzung ist, hat mit Heidegger erstmal nichts zu tun. Das ist eine These von Derrida. Und da geht es darum, dass wenn sich zwei Menschen treffen, in dem Moment, in dem man sich ein Urteil über den anderen bildet, ist der andere von den unendlichen Möglichkeiten, die er ist, schon reduziert auf ein weniger. Und das wird von Derrida bezeichnet als eine ursprüngliche Gewalt oder eine Form der Verletzung. Gleichzeitig ist die Bedingung, also in seiner Theorie, die Bedingung dafür, dass man sich berühren lassen kann und von anderen Menschen berührt werden kann, auf emotionaler Ebene, eben, dass man, diese Verletzung ist die Bedingung für berührt zu werden. Und das hat also, wie bei Derrida immer, so eine paradoxe, sehr zweischneidige, ambivalente Geschichte. Und ich fand das ganz spannend, weil das einem sagt, wie, also es trifft, glaube ich, diese Komplexität von menschlicher Begegnung ganz gut und dass man immer vorsichtig sein muss, wie schnell man sich ein Urteil bildet über andere. Und dass es manchmal auch vielleicht besser sein kann, den anderen sein zu lassen und nicht komplett verstehen zu wollen. Und das hat mir sehr zugesagt.
Aber liegt es nicht ob man will oder nicht, in der Natur des Menschen den anderen verstehen zu wollen. Ist das nicht wie ein Automatismus?
Ja, aber man kann sich da auch bremsen.
Wie macht man das? Das weiß ich nicht.
Also, ach, diese einfachen Antworten, die wären so schön. Und vor allem am Sonntag, wie hätte man gern einfach so schwarz-weiß. Und genau
Montag kann es ja wieder kompliziert werden, aber genau. Sonntag ist der Tag der einfachen Antworten.
Es wäre schön. Ich liebe ja Sonntage, abgesehen davon. Ich finde es den schönsten Tag.
Was machst du, wenn du an Sonntagen...
Nichts. Also ich gehe gerne mal ins Radio, aber ansonsten mache ich nichts.
Wie sieht so ein Tag, also ich meine, du bist jetzt Mutter eines kleinen Sohnes.
Ja.
Das heißt, du wirst nicht besonders lange schlafen können. Hast du das früher gemacht, bevor er da war?
Ja,
wie lange hast du da geschlafen?
Schon gerne so mal bis 10, 11. Wenn ich am Abend vorher auch aus war, mache ich jetzt auch nicht mehr so viel. Kommt ja vielleicht wieder. Doch, ausschlafen finde ich
und
schon
eine ganz gute Sache. Und dann so ein relaxes Frühstück?
Ja, ausgiebig. Also eigentlich ganz, ganz langweilig, wie man sich das vorstellt. Sehr unglamourös.
Schön.
Also ich, ja, und vor allem Internet, Telefon aus und so.
So.
Das ist mein geliebter Sonntag.
Gut, aber ich, das war jetzt nur eine kurze Erholung. Klammer, eine kurze Erholung. Wie gehst du mit dir ins Gericht, wenn du merkst, dass du diesen hehren Vorstellungen einer idealen oder ja, Philosophie nicht nachkommst? Also merkst du auch, dass du unsere Begegnung heute zum Beispiel...
Ja.
Denkst du, oh Gott, die Frau hat ja einen Mantel an in der Farbe ihres Hundes, was ist denn mit der los? Ertappst dich dann dabei und sagst, nein, 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 ich versuche offen zu bleiben, ich versuche was Sympathisches an ihr zu finden oder wie geht das, was rattert da in deinem Kopf?
In dem Moment, also so rattert eher, da war ich zu nervös, um sozusagen andere zu beurteilen. Dann bin ich da eher mit mir selbst beschäftigt. Aber
was denkst du denn dann, wenn du mit dir selbst beschäftigt bist?
Naja,
in dem Moment.
Ich überlege, ob ich mich jetzt konzentrieren muss oder ob das auch ohne geht. Und inwiefern ich aufpassen muss, was ich sage oder nicht. Und dann habe ich mich für heute entschieden, dass mir das heute mal egal ist,
wobei
sehr angenehm ist.
Wobei wir wirklich in sicheren Gewässern heute schippern, findest du nicht?
Ja, total. Aber es ist schon so, dass ich habe jetzt viel Pressearbeit gemacht, auch für den Film. Und es ist schon so, dass sehr gerne, das geht natürlich nicht, was schön ist beim Radio, so einzelne Sätze rausgepickt werden und als Überschrift benutzt werden. Und da passieren irgendwie komische Sachen, wenn es aus dem Zusammenhang gerissen wird, was schwierig ist. So, und was die anderen Menschen beurteilen, natürlich, wir funktionieren so. Ich muss natürlich den Bäcker, von dem ich meine Brötchen kaufe, wenn ich den als wirklich in der Ganzheit und Vollheit und unendlichen Überbordetheit seines menschlichen Daseins begreifen will, da braucht es 3 Stunden, bis ich mir ein Brötchen gekauft habe. Menschliches Zusammenleben funktioniert natürlich auch so, indem man Menschen in Schubladen einteilt und so. Aber ich glaube, man ist doch ganz gut damit beraten, sich auch überraschen zu lassen oder sich das auch vorzunehmen. Und dann passieren ganz schöne Dinge. So.
Was passiert den anderen mit dir? Jetzt gar nicht mal unbedingt auf professioneller Ebene, sondern auch privat. Gegen was für Vorurteile kämpfst du an oder glaubst du, ankämpfen zu müssen? Man bekommt ja manchmal so von so Leuten Feedback, die dann sagen, hey, vor 2 Jahren, als ich dich kennengelernt habe, ich habe ja gedacht, du bist ganz anders, du bist so.
Ja, genau. Also, ja, es gibt, ich werde oft für, also es wird mir oft fast vorgehalten oder gar nicht mehr unbedingt vorgehalten, aber dass ich so genau wüsste, was ich wollte und das könnte manchmal anstrengend sein. So.
Interessant, oder? Das ist doch eigentlich eine Frechheit, dass einem das... vorgehalten wird.
Ja,
dass
zumal
man weiß,
ich ganz
was man
oft
will.
Überhaupt nicht weiß, was ich will.
Man weiß ja auch,
das
was man nicht
hinzu.
Will. Ne?
Ja, natürlich. Aber ganz oft weiß ich gar nicht, was ich will. Und dann habe ich anscheinend aber trotzdem die Ausstrahlung, dass ich, das ist dann also ich bin, glaube ich, ganz gut darin, das ist aber auch Teil von meinem Job natürlich, vorzuspielen, dass, also Unsicherheiten zu überspielen. Dass das Gegenüber das nicht merkt, was vielleicht manchmal nicht unbedingt die beste Idee ist. Manchmal ist es vielleicht besser, sich hinzustellen und zu sagen, oh Gott, ich habe gerade total Angst, ich weiß nicht und so. Davor habe ich aber dann wiederum zu viel Angst, weil so eine Verletzlichkeit zum Markte zu tragen, ist jetzt auch nicht mein Charakter. Das mache ich ja in den Rollen, die ich spiele. Das versuche ich dann im privaten oder im halb privaten öffentlichen Raum, der nichts mit Rollen zu tun hat, eher zu vermeiden. Und das ist es vielleicht, dass da so eine Strenge erwartet wird. Was auch ganz oft passiert, was ich eigentlich ganz gerne mag, das war jetzt auch bei dem Sönke Wortmann bei den Schoßgebeten so, dass er vorher aus irgendwelchen Gründen so eine Idee hat, dass da so eine humorbefreite Kunstfilm-Tussi kommt.
Vegetarierin auch, ne?
Ja, genau. Und auch lustfeindlich wahrscheinlich. Und die sind dann total ganz, oder Jürgen Vogel ging es auch so, dachte immer, ich hätte ja nicht gedacht, dass du so lustig bist.
Aber ihr kennt ihr euch nicht? Seid ihr euch nicht schon tausendmal begegnet?
Ja, denkt wir haben man jedes Mal was anderes, wenn man so intensiv zusammenarbeitet. Das ist schon nochmal eine andere Stufe der Kommunikation. Mhm. So. Und das ist einerseits, weiß ich dann immer nicht, ob ich das als Kompliment nehmen soll, weil natürlich lustig gefunden zu werden ist, was Schönes. Gleichzeitig die Vorstellung, dass die Leute vorher denken, man ist total humorbefreit, ist auch scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und das sind die zwei Sachen, die ich oft höre, aber seitdem ich die 30 überschritten habe, ich glaube, das ist die einzige Sache, die beim Älterwerden vielleicht ein bisschen cool ist, dass ich mir auch nicht mehr so einen riesen Kopf daraus mache oder darum mache, wie ich das denn vermeiden soll, sollen die halt denken.
So, mir ist neulich noch irgendwas eingefallen, was besser wird beim Älterwerden.
Ja, aber was?
Ich muss mal
es kurz sagen. Es sind wenige Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist eines der wenigen Dinge.
Man gibt nicht mehr sein ganzes Geld für Süßigkeiten aus, aber das war es nicht.
Ja,
es
das gibt stimmt. Irgendwie, dafür gibt man jetzt das Geld für schicke Taschen und Klamotten aus.
Dass man sich rechtzeitig freiwillig einen Zahnarzttermin geben lässt. Das ist mir neulich noch. Es war zwar nicht das Beispiel, das ich jetzt suchte, aber da habe ich mich neulich selbst bei ertappt, dass ich dachte, naja gut, früher hätte ich jetzt vielleicht gedacht, ach, jetzt sind die Schmerzen ja wieder weg, ist ja nicht so schlimm.
Ja, ja, okay.
Heute weiß ich, aber das ist jetzt, ja gut, das ist
ach,
kein
sexy
Beispiel.
Ach, du meinst, dass so eine bestimmte Form der Vernunft einzieht?
Ja, die letztendlich unterm Strich gar nicht so
schlimm.
Vernunft hat ja immer, ne, Vernunft hat ja auch sowas von, das ist jetzt aber auch so lustbefreit oder unspaßig oder so. Aber manchmal schützt einen die Vernunft ja auch davor, dass man danach echt abschmiert, weil man sich irgendwelche
richtig,
Sachen.
Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres als schlimme Zahnschmerzen.
Oh, schlimm. Starke Übelkeit.
Ja, stimmt.
Bist du Migräne?
Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Kopfweh bin ich zum Glück überhaupt nicht. Habe ich nicht mit zu kämpfen. Bin ich auch sehr froh drum.
Gut. So, jetzt ist der Philosophie-Part doch kürzer geworden. Und wir müssen uns eine neue Frage überlegen, um 3x2 Karten für Schoßgebete am Donnerstag zu verlosen.
Ja.
Aber jetzt erstmal spielen wir, steige ich hier noch durch? Ja, Penny and the Quarters
oh,
mit
ja,
You and
schön.
Me. Warum spielen wir das?
Ich weiß nicht, das ist Teil von einem Soundtrack, von einem Film von, der heißt mit Nachnamen Gianfranco, das ist ein erster Film, der lief in Cannes, der heißt Blue Valentine und der ist mit Michelle Williams und Ryan Gosling.
Mhm.
Hast du den gesehen?
Nein.
Es war für mich im letzten Jahr der schönste Film und auch überhaupt einer der schönsten und gleichzeitig schrecklichsten Liebesfilme, die ich je gesehen habe. Es geht um so ein Paar und man sieht die Entwicklung dieses Paares von himmelhoch jauchzend zu ziemlich dramatisch und zu Tode betrübt. Und das ist so großartig und so fein gespielt und man guckt es an und denkt sich, Mann, was für ein tolles Drehbuch auch, in diesen kleinen, feinen Sachen so eine Größe zu entdecken. Und dann habe ich im Internet recherchiert und festgestellt, dass das wirklich komplett improvisiert war. Der hat ein Drehbuch ins Set gebracht, dann haben die angefangen zu arbeiten und gemerkt, es funktioniert so alles nicht. Komm, lass es uns improvisieren. Und improvisieren ist ja ganz oft, dass es peinlich ist oder langweilig. Aber in so einer Improvisieren kann man, glaube ich, nur mit Sachen, wo die Schauspieler auch von sich aus ein ganz intensives Gefühl dazu haben. Also man kann jetzt schlecht irgendwie einen Film zu einem politischen Thema improvisieren, weil da fehlt einfach das Know-how bei ganz vielen. Aber wenn es um Beziehung geht, geht es super. Und das oder hat da zumindest geklappt. Und es gibt dieses Lied, das sozusagen den Beginn ihrer Beziehung auch markiert und wo er ganz süß irgendwie sie auch ihr Herz erobert mit Hilfe von diesem Lied. Und dann schaut man sich diese Liebe an, wie sie langsam den Bach runtergeht und das ist unglaublich traurig. Und dann wird dieses Lied im Laufe des Filmes nochmal eingesetzt. Und plötzlich hat dasselbe Lied so eine unglaubliche, herzzerreißende Traurigkeit und es schnürt einem so fast die Kehle zu, wenn man das anschaut. Und das hat mich sehr nachdrücklich beeindruckt.
Wie heißt einmal, der Film?
Blue Valentine. Blue wenn ich Valentine. Einmal in so einem Film mitspielen dürfte, mein Gott.
Du kannst dich nun wirklich nicht beklagen.
Ja, trotzdem.
Hey, du hast dich mal darüber beklagt, dass dir nie die normalen Hausfrauenrollen angeboten werden.
Ja, das hat irgendwie nichts geholfen.
Wobei ja auch eigentlich die normalen Hausfrauenrollen, also ich meine, kein Mensch ist ja frei von Abgründen.
Ja, das stimmt.
Vielleicht sind das ja gerade die, in Anführungsstrichen, normalen Hausfrauen.
Das mag sein, aber wobei, im deutschen Fernsehen sind die normalen Hausfrauen die, die frei von Abgründen sind, was aber ein bisschen schade ist, glaube ich. Vielleicht ist es eine Wunschvorstellung.
Daran traut, ich glaube, man traut sich auch nicht unbedingt, wenn man jetzt so eine Besetzungsliste zusammenstellt. Wenn ich mir überlege, also ob es nun Borowski und der Engel ist oder auch Quellen des Lebens, wo du die Mutter von Oscar
Gisela Elsner, also im Film, genau, Original, der Name ist leicht abgeändert. Genau. Also Gisela Elsner war das, die Schriftstellerin.
Spielst, also wie du die Klaviatur der Exzentrik hoch und runter spielst, da
das
muss
macht aber
man,
auch so Spaß.
Ja, das glaube ich, aber da muss man ja auch auf etwas zurückgreifen können, was irgendwie in einem drin ist. Damit schließen wir so ein bisschen die Klammer zum Beginn dieser Sendung, dass ich nämlich auch glaube tatsächlich, nicht, dass ich dich als exzentrisch bezeichnen möchte, das kann ich mir jetzt nicht anmaßen, aber ich glaube schon, dass man auch als guter Handwerker, als guter Schauspieler auch schon auf diese inneren Erfahrungen und Schmerz und all diese Sachen zurückgreifen muss.
Natürlich, das ist natürlich auch ein ganz intimer Prozess und das, so, ich würde da jetzt auch keine Beispiele nennen und so, das mache ich wirklich dann mit mir selber aus. Aber klar bringe ich mich voll und ganz ein in die Rolle, die ich spiele. Ohne dass ich jetzt dafür irgendwelche Kindheitstraumata hervorholen muss oder so. Aber
gäbe es die denn? Jetzt zum Ende der Sendung.
Nee, leider gibt es die halt nicht. Kann ich mir vorstellen. Und es ist ja schön, dass wir fantasiebegabt sind. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wirklich jeder Schauspieler in Deutschland sich vorstellen könnte, also ich meine, bei der Krimidichte im deutschen Fernsehen, mit der Menge an Mördern, die uns da allabendlich präsentiert werden, wäre es ja furchtbar, wenn wir uns das alle so wahnsinnig gut vorstellen könnten. Also man muss das, darf das auch nicht verwechseln. Aber ich glaube schon, wenn es gut sein soll, bringt man sich da mit Haut und Haar ein.
Mhm.
Ja. Und mir geht es auch eher so, dass ich diese, ich glaube, jeder Mensch hat bestimmte Abgründe, wenn er ehrlich ist. Und Ängste vor allem, um Ängste geht es da ganz viel. Und gerade bei Figuren wie der Gisela Elsner oder ich habe auch mal eine Borderlinerin gespielt, geht es mir so, dass ich diese Türen aufmache und kann reingucken und kann das spielen. Und mir gibt es dann aber Stärke, weil ich danach feststellen kann, ah, okay, muss da nicht reinfallen. Ich habe das Problem jetzt nicht in dem Maße, wie die Figur das vielleicht hat. Und dann kommt natürlich die professionelle Distanz wieder hinterher, weil wenn ich spiele ja oft die neurotischen Figuren und wenn ich diese Neurosen auch wirklich dann ansammeln würde, würde ich keine 2 Drehtage mehr überstehen. Dann könnte ich irgendwie mich berufsunfähig melden oder so. Aber natürlich macht das was mit einem. Es ist schwer zu beschreiben, was es genau ist.
Ja, also ich als Nicht-Schauspielerin versuche es mir natürlich immer nur vorzustellen, wie das sein könnte. Ich stelle mir auch die Frage, wenn man sich so gut in die unterschiedlichsten Charaktere hineindenken kann. Und das spreche ich dir jetzt einfach mal zu. Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du Angst hast, dich zu fragen, ob du jetzt überhaupt gerade authentisch bist im normalen Leben? Nicht vor der Kamera, sondern dass man einfach nicht genau weiß, ist das jetzt was ich aus mir raushole, weil ich weiß, dass es von mir erwartet wird oder weil ich das gerade spiele oder bin ich das?
Ja, das ist diese Identitätsnummer und dieses Identität,
doofe
also ein etlicher Prozess. Nein, und man kreist um sich herum. Nicht doofe Frage, aber es gibt, glaube ich, nicht wirklich eine Antwort, weil es ein Prozess ist und weil man nie als ich fertig ist und weil es immer wieder neu gesucht wird und gleichzeitig, dass man auch mal irgendwann aufhören muss, zwischendurch über sich selber nachzudenken, weil es auch andere spannende Dinge im Leben gibt. Aber ich glaube, dass das bei diesen Rollen ist es natürlich so, dass ich einerseits beim Spielen ich nehme die natürlich mit so nach Hause und ich muss zugeben, dass ich mich dann auch schon während des Prozesses, wenn ich da arbeite, nicht unbedingt mich selber, aber dass Freunde mich darauf hinweisen, dass ich mich ein bisschen komisch benehme gerade. Also gerade bei der Gisela Elsner, die habe ich mit so einem sehr exzentrischen Lachen ausgestattet. Mhm. Und das habe ich schon mit nach Hause genommen. Und das geht Leuten schon tierisch auf den Sack. So, und darauf werde ich dann auch hingewiesen. Und ich weiß es dann immer von mir und weiß aber schon, dass ich jetzt die mit nach Hause genommen habe. Auch wenn ich dann, die verfolgt mich jetzt nicht in die Träume oder so. Aber wenn man es dann im Laufe der Jahre, ist es so, dass ich eher, was ich gerade eben meinte, dadurch, dass ich so vieles angucken darf, wie man sein könnte, ein stärkeres Ich bekomme, weil sich das rausschält. Weil ich so vieles ausschließen kann, was für mich nicht zutrifft.
Ja, verstehe.
So, das ist eher das, was mir passiert.
Dann sag noch zum Abschluss kurz was zu deinem neuen Muttersein. Rio ist jetzt, glaube ich, 7 Monate alt?
Ja, ja. Also bald 7 Monate nächste Woche. Ja, wer hätte gedacht, dass das so schön ist und so lustig sein kann.
Hast du den Wunsch nach Muttersein ganz lange mit dir rumgetragen?
Nee, eben gar nicht. Also ich war nie der Typ Frau, der gedacht hat, dass dieses Muttersein, dass ich das brauche, um mich ganz zu fühlen als Frau oder dass es irgendwie dazugehört und das muss man machen. Und ich hatte auch jetzt, es gibt ja Frauen, die beschreiben, dass sie so ein richtig physisches Bedürfnis, auch gerade wenn man die 30 überschreitet, danach empfindet, jetzt Mutter zu sein oder auch schwanger zu sein, hatte ich alles überhaupt gar nicht. Es war eher eine rationale Entscheidung, dass ich irgendwann dachte, wir sind jetzt so lange zusammen, es läuft super, warum eigentlich nicht? Und damit ich nicht in Stress komme, falls es nicht gleich klappt, sollte man doch jetzt langsam mal anfangen. So, und dann klappte das auch prompt. Und ich habe Glück gehabt, weil ich auch nicht so viel davon erwartet hatte, dass es einem so, dass es einen so aufwühlt. Und ich wusste schon, es wird jetzt was ganz, alles wird anders, aber wie, wusste ich nicht. Und alle hatten immer von den Glückshormonen gesprochen, die dann da kommen. Und ich dachte immer so, ach ja, komm, ist doch alles Einbildung und bla. Und plötzlich ist da dieses kleine Wesen da und ich würde keine Sekunde zögern und mir einen Arm ausreißen, nur damit es dem gut geht. Mhm. Und denke mir, dann guck den an und muss heulen, weil der so süß ist. Und merke, ach so, das ist die bedingungslose Liebe, von der alle immer reden. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Und das artet dann so aus, dass letztens passen Freunde auf und ich komme zurück. Und das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich sage, und, was macht er? Ist er süß? Also das ist irgendwie gerade mein derzeitiger Geisteszustand und ich genieße es, ich finde es schön, aber ich glaube auch, und da bin ich auch sehr dankbar, dass es mir recht leicht gemacht wird, weil wir zu zweit sind und dass es in unserem Job auch irgendwie ganz gut kompatibel ist. Ich glaube, also ich ziehe den Hut vor allen Frauen, die das alleine machen und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass man das braucht, um ganz zu sein als Frau und das ist irgendwie, weil das ist, ein Druck wird ja auch oft ausgeübt irgendwie. Ich kenne einige Freundinnen, die eben keine Kinder bekommen haben und die sind unglaublich genervt, weil sie sich dann nicht rechtfertigen müssen. Und das finde ich Quatsch. Also damit kann ich auch nichts viel anfangen. Das finde ich auch so eine Übergriffigkeit. Ich glaube nicht, dass es der Schlüssel ist zum Glück im Leben. Aber mich gerade macht es für diesen Moment doch schon sehr glücklich. Es ist schon so, dass die Prioritäten sich so ein bisschen verschieben. Dass ich, und ich liebe beispielsweise am Set sein und drehen und ich mag diesen Lifestyle unglaublich gern. Aber jetzt freue ich mich auch gerade schon total nach Hause zu kommen. So. Und ich bin gespannt, was da noch auf mich wartet. Ich glaube, viele Überraschungen.
Bestimmt. Ja. Bestimmt. Der erste Pflaumen.
Ja, das, oh Gott, ja, aber angeblich wächst man ja mit, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, so pubertierende Teenager-Jungs finde ich auch heute noch irgendwie unangenehm. Aber ich hätte auch nicht gedacht, wie gesagt, dass man so ein kleines, kackendes, stinkendes Wesen so wahnsinnig süß findet. Wahrscheinlich finde ich das dann später auch nicht mehr schlimm.
So, wir haben uns entschieden, eine Preisfrage haben wir herausgesucht, sozusagen. Es wäre Rio ein Mädchen geworden, hätte er Liz geheißen.
Genau.
Nach einer Rollenfigur. Die Antwort weißt du noch, dass du es jetzt nicht verrätst.
Ja,
ne?
Die Antwort sage ich nicht, Gut. Genau. Aber die Rollenfigur heißt Liz Lemon und ist eine der coolsten Frauenfiguren in den amerikanischen derzeitigen Serien, die es so gibt, auch vor allem im Comedy-Bereich. Und diese Liz Lemon wird kreiert von eben der Frau, deren Namen wir suchen, die ich unglaublich bewundere, weil die nicht nur diese Figur kreiert hat, sondern ganz viele andere. Die hat zum Beispiel auch eine, damit ist sie auch weltweit berühmt geworden, eine großartige Satire hingelegt im Rahmen von Saturday Night Live von der unsäglichen Sarah Palin. Und diese Frau, die das erfunden hat, die suchen wir.
Genau, man kann ja ruhig sagen, wie die Serie heißt.
Ach so, die Serie heißt ja Dirty Rock, genau.
Es gibt immer wieder Leute, die sagen, hier, es gibt, gib mir mal einen Tipp für eine gute neue Serie.
Dirty Rock
die
auf jeden Fall.
Die ist unglaublich toll. Ja. Aber die ist halt nicht so, es gibt ja so Serien, die einen so in den Bann ziehen, weil man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Das ist ja in dem Fall nicht der Fall, sondern es sind immer so 25 Minuten, glaube ich, ein Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes.
Feuerwerk der Wortwitze auch.
Dong, dong, dong. Ja. Unglaublich schnell. Sie hat am Drehbuch mitgeschrieben und sie ist auch die Hauptfigur.
Hauptrolle, genau.
Die Hauptrolle. Also wir suchen den Namen der Schauspielerin. Bitte schicken Sie die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Gerne auch Ihre Telefonnummer und Adresse gleich drauf, dann können wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen. Und wir sind am Ende. El Once, da gibt es gar nicht mehr viel Zeit, um das noch zu beschreiben, warum dieser Song es geschafft hat. Sag es kurz.
Ja, das ist eine ehemalige chilenische Revolutionsweise, die neu eingespielt wurde. Der Titel übersetzt ist nicht Elf, sondern es gibt einen englischen Titel, The People United Will Never Be Defeated. Und es ist so, dass Barnaby und ich gerade versuchen, unseren ersten eigenen Film auf die Beine zu stellen. Und wir würden diesen Song gerne als Thema in dem Film benutzen, weil da geht es um einen misanthropen Computer-Nerd, der dazu gebracht wird, im Laufe der Geschichte mal wieder an die Hoffnung zu glauben. Und dem dieses Lied so ein Revolutionslied auf den Leib zu schneidern, fanden wir da sehr passend.
Okay. Vielen Dank, Lavinia. Und jetzt ich ganz schnell nach Hause. Schnell nach Hause.
Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Radio 1. Hörbar Rust.